Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. 5 Uhr in der Früh. Guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und auch an alle anderen, die irgendwo sonst wo gerade eben sitzen und sich unseren Podcast reinziehen. Heute muss ich erstmal reinstarten und muss dem guten alten Björn hier gratulieren, Mann. 40.000 auf dem Kanal. Ich habe es gestern schon auf Insta rausgehauen. Es ist so komplett surreal, auch die Zahl bei dir zu sehen, man, 40.000, damit füllst du jede NBA-Arena, ist schon, ist schon so angekommen oder ist jetzt einfach, du sagst, okay, 40.000, aber weiter geht's.
Ja, wirklich weiter geht's, weil ich habe das Gefühl und das wissen auch die Leute da draußen, der Hauptkanal war in den letzten paar Monaten auf jeden Fall so ein bisschen die größte Baustelle, die ich hatte. Also man hat ja mitbekommen, dass ich einfach mittlerweile viele verschiedene Sachen irgendwie gleichzeitig mache. Und wer leider darunter gelitten hat, war der Hauptkanal. Und das hat mir selber immer wehgetan, mein Herz hat geblutet. Und jetzt habe ich dadurch halt auch gemerkt, okay, es hat ewig gedauert, gefühlt, für mich von 30 auf 40.000. zu kommen. Also dieser Sprung hat viel, viel länger gedauert als zum Beispiel 20 auf 30. Und es liegt einfach daran, dass ich den Content nicht so machen konnte, wie ich wollte. Habe mich jetzt aber lange hingesetzt, hab mal alles durchgeplant, wie, wo, wann, was released werden soll, was für Videos, was für Podcasts. Und jetzt bin ich eigentlich gehypt auf die nächsten paar Monate, weil ich eine Menge vorhabe mit dem Hauptkanal. Und er ist schon mein Baby und ich will wieder, dass er so läuft wie früher und es sollen auch wieder viel mehr Videos kommen als früher. Und deswegen ist es gar nicht so, ah krass, 40.000, ich kann es nicht glauben, sondern eher so, okay, hier sind 40.000 Leute, die haben aus einem Grund abonniert, jetzt liefert das auch ab. So ist eher gerade mein Mindset.
Ja, mach jetzt mal 4 Stufen zu Tim Duncan. Was ist denn los mit dir?
Ja, das stimmt, Alter. Ey, krasses Ding. Zufällig random gerade kriege ich eine Mail auf mein Handy. Da steht hast du das auch, dass Leute dir manchmal so an deine YouTube-E-Mail-Adresse schreiben? Oder dass die irgendeine E-Mail-Adresse von dir im Internet finden und dir dann dahin so eine Nachricht schicken, die eigentlich auf Instagram gehört?
Nein, habe ich nicht.
Alter, ey, das habe ich so, also nicht oft eben, es ist so ab und zu mal, so einmal die Woche und dann denke ich mir immer, hä, wieso schreibst du mir denn eine Mail? Und jetzt sehe ich hier gerade eine Mail von Sebastian, Nachname lese ich nicht vor und da ist der Betreff einfach, danke für deinen NBA-Channel. Und da geht einem einfach das Herz auf und dann denke ich halt, ja, der wird wahrscheinlich den Hauptkanal abonniert haben und dann muss da auch, ja, wieder 2-3 Videos die Woche kommen, wirklich mit dem besten Bildmaterial, der besten Recherche. Das hat ein bisschen gelitten und diese 40.000 waren für mich jetzt eher so ein Weckruf, ey, lass jetzt mal wieder voll angreifen. Uncut läuft, der Dundas Podcast läuft, unser Podcast läuft, die ganzen Kanäle, die wir irgendwie haben, laufen. Und jetzt lass mal wieder den Hauptkanal killen. Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich.
Ja, und dann hoffentlich kommt bald die NBA zurück, Mann.
Ja, es gibt ja Hoffnung, ne?
Ja.
Also es ist ja nicht, also so wie ich verstanden habe, ich habe das schon mal gesagt, ich verfolge es ja nicht so intensiv, weil ich kein Fan davon bin, heute wird das gesagt, ich warte immer lieber ab, bis ich dann wirklich was komplett bestätigt bekommen habe, aber von dem, was ich so nebenbei sehe, ist ja wirklich jetzt fest angesetzt, okay, Ende Juni werden wir Basketball höchstwahrscheinlich in dieser Disney World sehen, in so einem abgesperrten Bereich letztendlich.
Ja, es ist, du hast eigentlich vollkommen recht, das ist völlig verrückt. Mal heißt es Ende Juni, mal heißt es Ende Juli, dann heißt es, Familienangehörige dürfen mit, dann heißt es wieder dürfen nicht mit, dann heißt es wieder direkt in Playoff-Modus, direkt oder Sweet 16, der Nächste sagt dann wieder, wir spielen die Regular Season noch zu Ende. Ich glaube, dass es gerade eben auch so lange dauert, weil ich will gar nicht wissen, wie lange am Ende dieses Konzept ist. Wahrscheinlich über 100 Seiten mit Hygienemaßnahmen. Wer spielt wie, wann, wo? Wo steht der TV-Kameramann? Wo müssen überall Desinfektionsmittel sein? Keine Ahnung, es muss einfach alles durchgeplant sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen Verständnis dafür haben und Geduld haben, weil du kannst es nicht von heute auf morgen. Ich weiß, die Schwimmbäder, die jetzt bei uns ja eröffnen dürfen so langsam, die müssen über 100 Seiten Hygienevorschriften vorlegen. Ey, über 100 Seiten solche Dinger und in der NBA, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich weiß jetzt bloß, dass Spieler, die sich gerade eben außerhalb befinden, dürfen einreisen. Die haben eine Sondererlaubnis bekommen. bei so ein paar wie Luka Doncic ist, glaube ich, gerade eben nicht in den USA. Tristan Thompson ist in Kanada. So, und normalerweise dürften die halt nicht einreisen, weil immer noch Einreisebeschränkungen sind. Und aber ja, du hast vollkommen recht eigentlich. Wir müssen einfach abwarten. Aber ich gucke trotzdem jeden Tag und denke mir immer so, warum schaue ich? Es gibt sowieso nichts Neues. Ja. Und dann weiß ich sowieso entweder über Vosh, Shams oder weil die User sofort unsere Community sagen würde, ey Max, Björn, es geht weiter, es geht weiter.
Ja, das ist das Allerschlimmste, wenn Leute dir Sachen schicken, die halt noch nicht bestätigt sind. Ja. Und dann wurde irgendwas gepostet auf Bleacher Report, so, es sieht so aus, als würde. Und dann checkst du und dann bekommst du dieses Bild 20 Mal geschickt und dann checkst du aber selber die Quelle und dann ist es manchmal von einem Interview von vor 2 Wochen. Und Bleacher Report hat halt einfach dieses Interview nochmal aufgearbeitet oder er wollte einfach irgendwas posten. Die posten ja den ganzen Tag 20 Sachen und dann haben die halt einfach Content kreiert an der Stelle. Und dann bekommst du das immer so geschickt, als wäre das ein Fakt. Das ist noch kein Fakt, Leute. Also ihr müsst schon auch zumindest mal die Bildunterschrift lesen und vielleicht auch mal, da steht ja immer eine Quelle, da steht ja immer der und der hat das gesagt in dem und dem Interview. Googelt dann einfach mal das Interview. Schaut mal, wie alt ist dieses Interview? Wovon reden die eigentlich? Sprechen die wirklich über das Thema, über das wir was wir denken, über das sie sprechen? Aber ja, ey komm, wir haben heute eine Fanfolge, aber irgendwie schon. Wir haben ja gesagt, die Freitagsfolgen sind für die Supporter, für die Jungs auf Patreon und Mädels auf Patreon, die uns supporten. Und wir haben gesagt, wir wollen weitermachen mit den Dokus. Und deswegen haben wir beide uns jetzt die The Carter-Effekt-Doku angeschaut auf Netflix. Ich wurde monatelang ehrlicherweise dazu befragt, ey, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Und jetzt überlasse ich dir aber mal das erste Wort. Was ist dein Eindruck von der Doku?
Also erstmal kann man, glaube ich, sagen, es ist wirklich eine Fanfolge, weil ich weiß nicht, ob jemand so eine krasse Fanbase hat wie Winsanity. Egal ob als junger Spieler, egal ob mit 30, egal ob jetzt am Ende auch noch mit 40. Es ist
Spaß.
Es ist, keine Ahnung. Da muss ich echt sagen, ich habe mir die Doku angesehen und habe mir so gedacht, ey, come on, ey, das kann nicht der Abschied von Vince Carter sein, dass wir hier jetzt eine Pandemie haben und sein letztes Spiel konnte überhaupt niemand so wirklich bewusst wahrnehmen. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es dann nochmal für ihn die Erfüllung wäre, dann nochmal eine NBA-Saison dran zu hängen, bloß um dann wirklich seine Farewell-Tour zu haben. Aber trotz allem wird das ihm irgendwie überhaupt nicht gerecht, weil, ja, so will einfach, glaube ich, keiner seine NBA-Karriere beenden. Ne? Aber gut, Doku geht eine Stunde. Man muss halt direkt sagen, du, eine Stunde ist gar nichts. Und ja, eine Stunde alles reinzupressen.
Ey, sag.
Das war halt wirklich so, weil die The Last Dance Doku haben wir ja erst vor einer Woche uns auch reingezogen, 1,5 Wochen. Und dann siehst du, wie viel mehr Zeit die haben. Und bei der Doku über Vince Carter merkt man halt schon, ah, okay, bam, 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 bam. Wir müssen halt ein bisschen mehr Gas geben. Ich muss trotz allem sagen, dass das Kernthema, der Effekt von Vince Carter in Kanada bei den Toronto Raptors, eigentlich ganz gut aufgearbeitet wurde. Du wirst jetzt nicht großartig was über große zwischenmenschliche Beziehungen erfahren. Du wirst nicht irgendwas über großartige Playoff-Momente erfahren. Es ist halt sehr, sehr gepresst. Und da muss man halt sagen, man ist ein bisschen verwöhnt von der The Last Dance-Doku, wenn man dann rüberkommt zu so einer Doku, die plus eine Stunde geht. Du hast gerade eben schon so mit leicht zugestimmt, ist so, oder? Man hat schon gemerkt, es ist ein bisschen mehr Dampf dahinter, wenn man nur eine Stunde hat.
Ja, ich war leicht enttäuscht, als ich angemacht habe und dann habe ich die Runtime gesehen von einer Stunde. Ja. Ich dachte erst so, ja, okay, eine Stunde 20, eine Stunde 30 bestimmt. Aber nee, wirklich glatt eine Stunde. Das fand ich schon sehr schade. Und was du gesagt hast, stimmt auch. Sie hitten wirklich relativ wenig Basketball. Also es geht halt schon, ich meine, deswegen heißt die Doku auch so natürlich, The Carter-Effekt. Und letztendlich, um die Leute mal abzuholen, also es geht halt darum, dass Basketball, bevor Vince Carter in Toronto aufgeschlagen ist, überhaupt keinen Stellenwert hatte, wirklich 0,0. Das liegt aber auch daran, dass die davor kein NBA-Team hatten, außer in der allerersten NBA-Saison. Da haben nämlich im allerersten NBA-Game die Toronto Huskies gegen die New York Knicks gespielt. Das war das erste NBA-Game ever. Total random, dass das dann in Kanada stattgefunden hat. Und ja, also der Carter-Effekt beschreibt letztendlich einfach nur, wie halt aus dieser Stadt, die absolut nichts und diesem Land, das nichts mit Basketball anfangen konnte, halt eine krasse Fanbase wurde. Und dann haben sie halt das Ganze so ein bisschen geschlossen mit der Connection zu Drake, wie jetzt der größte Rapper der Welt halt ein Botschafter für dieses Team ist. Und wie leider haben sie den Kawhi-Part nicht mit drin, die Doku kam irgendwie davor raus, aber halt wie, was die Raptors für eine Community sind, was da für eine Kultur mittlerweile herrscht, für eine Fankultur. Jurassic Park, immer dieses Public Viewing vor dem, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Heißt es noch Air Canada Center? Weiß ich gar nicht. Oder heißt die Arena anders von den Raptors?
Air Canada oder Scotia Bank?
Ich weiß. Ich habe das Gefühl, Air Canada Center ist veraltet. Ja, jedenfalls darum ging's. Und für alle noch so ein bisschen historisch, also die Raptors wurden 95 oder 96, ich glaube 95, haben sie ihre erste NBA-Saison gespielt. Ihr erster wirklich wichtiger Draftpick, sage ich mal, war Tracy McGrady 1997, direkt aus der Highschool. Der war aber halt noch nicht wirklich NBA-ready und hat zwar... Ja, hat auch nicht mehr mit Coach wirklich so harmoniert. Und dann ein Jahr später kam aber Vince Carter 1998 durch einen Trade beim Draft. Und dann ging es halt los mit, die Leute kommen in die Halle, die Leute sehen die Dunks. Und ja, also ich sag mal so, für mich war da wirklich gar nichts Neues drin. Also diese Doku, es gab wirklich keine einzige Szene, wo ich dachte, boah, das habe ich noch nie gesehen oder wow, das wusste ich nicht. Wie war es für dich, der jetzt vielleicht Vince damals jetzt nicht so verfolgt hat und auch nicht so immer Bock hat, sich so mit alten Sachen zu beschäftigen? Was war für dich so das Krasseste, was du aus der Doku mitgenommen hast?
Bock habe ich schon, bloß keine Zeit.
Ja, okay.
Das wusste ich zwar natürlich schon, aber gerade auch nochmal so zu sehen, dass es natürlich eine komplette Eishockey-Nation ist und dass damals Spiele der Toronto Raptors nicht mal im Fernsehen übertragen wurden. Ne? Und das war schon nochmal krass zu sehen. Also dann auch Vince Carter, der hat, glaube ich, dann beim TV-Debüt 51 Punkte gedroppt, dass man da wirklich so lange kämpfen musste. Und die Jungs dann auch gesagt...
Warte, lass mich das nur kurz... das war das landesweite TV-Debüt in den USA. Da ging es darum, dass das erste Mal bei dem Spiel, von dem du redest, wurde das erste Mal die Raptors im landesweiten Fernsehen in den USA übertragen. Aber im Fernsehen, so im lokalen Toronto-Fernsehen, liefen die Raptors-Spiele schon.
Das habe ich auch gemeint. Ich habe gemeint, okay, dass die Spiele in den USA, das habe ich richtig verstanden, die Spiele von den Toronto Raptors wurden zwar lokal, aber nicht in den USA übertragen.
Ja, genau.
Genau, richtig.
Oder halt nie auf dem Level. Also du hast jetzt nie ESPN angemacht und da liefen die Raptors.
Ja.
Das war das Ding.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht gewusst, dass die beiden da auf der Bühne standen, Edwin Jameson und Vince Carter, und dann da getradet wurden. Ne? Das ist aber auch einfach...
auch awkward, ne? Also warum wurde das denn so gemacht früher? Ganz komisch.
Richtig strange. Also die schütteln sich irgendwie da in dem Moment die Hand. Also so wurde das zumindest geschnitten. Ne? Und in dem Moment sagt dann David Stern, ja, übrigens hier Trade announced. Ja, hier Warriors und Raptors Trade. Das hast du einfach nicht mehr auf dem Schirm. Also da muss man einfach ehrlich sein. Besonders diese Trades, die dann so instant stattfinden. Ne? Und dann sind die Spieler vielleicht schon 10, 20 Jahre in der NBA, dann vergisst man das mal ganz gerne. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Deswegen ist es immer auch so eine Doku, selbst wenn man ein paar Sachen vielleicht auch zur Auffrischung, dass man sowas wieder in sein Gedächtnis ruft. War auch nicht so viel Neues für mich dabei. Die einzige Sache, wo ich dann doch, die ich gar nicht damals so mitbekommen habe, dass Winsanity und... Ja, dann kann man fast die neue Führung sagen, ich weiß nicht, wer dann genau alles ersetzt wurde. Auf jeden Fall war er dann nicht mehr glücklich bei den Toronto Raptors. Ja, wurde dann zu den New Jersey Nets getradet. Das habe ich nicht so mitbekommen. Also, dass Winsanity dann auch so unglücklich war und bei dem einen Interview, wo er dann auch selber so richtig, ich weiß nicht, wie ich seine Stimmung da beschreiben soll, abgefuckt, genervt, wo er dann auch sagt, warum soll ich danken? Warum kann ich doch auch mit einem Layup reinmachen? Weiß ich nicht, ob das dann so ein bisschen, weil er einfach keine Lust mehr hatte, angefressen war, oder auch, weil er ja selber gesagt hat, ich habe dann immer leider Verletzungsprobleme gehabt. Vince Carter war ja jemand, der ist ja in die NBA gekommen, der hat ja gestopft. Ich bin nicht so in der Historie drin, aber gab es vorher jemanden schon mal, der so krass gestopft hat? Dr. J vielleicht, Wilkins, aber dann kommt Winsanity und war ja schon, also sorry, der hatte ja eine Sprungkraft, ist ja nicht normal.
Ja, also ich habe vorhin, ich weiß gar nicht, ob das Video schon online ist, aber ich habe eine Reaction gemacht auf meinem Uncut-Kanal zu Vince Carter Highlights. Ich glaube, es ist schon online. Und da habe ich gesagt, Vince ist mit Abstand der beste Dunker in NBA History. Und der einzige In-Game-Dunker, der für mich da rankommt, sind Jordan, Anfang der 90er, und Dr. J. Und ich würde sogar da auch dann immer sagen, aber Vince ist schon trotzdem nochmal vorne. Also seine Sprungkraft, seine Kreativität ist eigentlich unmatched. Seine Mom hat das ganz schön gesagt, glaube ich. Die war das im Interview. Die meinte, ihr Sohn ist eigentlich so voll so künstlerisch angehaucht. Und dann meinte sie, wenn er hochgeht zum Dank, das hat fast ein bisschen was von Ballett. Und das ist natürlich nichts, was du hören willst als Athlet und als Basketballspieler. Aber wenn du ihn dir anguckst, also Vince ist schon unglaublich filigran in der Luft. Und es gibt echt ein paar Dunks, wo du dir denkst, wow, also die Beweglichkeit auch, das ist nicht immer nur Sprungkraft. Das habe ich mittlerweile auch gemerkt in meiner eigenen sozusagen Reise zum Dunken oder Road to Dunk, habe ich auch schon gemerkt, okay, es ist nicht alles nur Sprungkraft. Also du kannst noch so hoch springen, wenn du die Flexibilität und den Bewegungsapparat für den Windmill nicht trainiert hast und den einfach noch nicht drin hast in deinem Bewegungsapparat, dann wirst du, auch wenn du mit dem Kopf auf Ringhöhe bist, wirst du keinen Windmill stopfen. Also das merke ich selbst, wenn ich an die kleinsten Körbe gehe, wo ich halt locker dreimal drüber springen kann, ich kann da trotzdem keinen Windmill stopfen. Und das liegt daran, dass ich den einfach von der Bewegung her noch nicht kann. Das ist nicht smooth genug bei mir. Und das siehst du dann bei Vince, finde ich, auch beim Dunk-Contest, der dann ja zum Thema gemacht wurde. Also wie der sich bewegt in der Luft. Der steht in der Luft und macht dann Bewegungen, die du halt sonst noch bei keinem anderen Spieler gesehen hast, und haut dann den Ball noch mit so einer Wucht durch den Korb, dass es einfach keinen gibt, mit dem du ihn vergleichen könntest.
Die Ausführung ist Wahnsinn. Also man sieht die Dunks relativ viel. Man kann es feiern auf der einen Seite. Winsanity wird in der Doku fast ein bisschen nur auf seine Dunks reduziert, was seinem kompletten Spiel nicht so ganz gerecht wird. Auch wenn man sich generell mal die Stats und das Spiel von Vince Carter reinzieht. Vince Carter war ja auch ein unfassbarer Dreierschütze. Besonders so in diesem Rahmen. So bei, keine Ahnung, 5 Attempts. Aber Winsanity hat ein paar Seasons um die 40% from deep geschossen. Also es ist nicht so, dass er der einfach nur die ganze Zeit gestopft hat. Aber klar, für alle, die irgendwie Dunks lieben, kann man fast sagen, ist die Doku genau das Richtige, weil eigentlich alle 2 Minuten wird irgendjemand ein Posterize reingedrückt. Aber man muss auch sagen, wie er einfach ausholt, wie er den Ball hält, von, du hast es gesagt, wie filigran er in der Luft steht, ist schon extrem stark. Und ich behaupte, klar, die Dunks, die wir damals von ihm gesehen haben, haben wir heute von den Jungs jetzt auch schon mal gesehen. Aber wenn Vince Carter heute nochmal zu einem Dunk-Contest antreten würde, ich glaube, er wäre einer, wenn er nicht der Kreativste wäre. Das fehlt mir einfach heute nach wie vor, die Kreativität. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne?
Gefällt es dir nicht, wenn Derrick Jones Jr. den 8. Between the Legs stopft?
Ja.
Findest du nicht spannend?
Nee, da fand ich dann doch den von Gordon. Aber na gut.
Ja, der war eine 9.
Der war maximal eine 9. Ich musste auch, als ich die Doku angeschaut habe, ich musste natürlich einmal an dich denken, und ich musste leider echt schmunzeln, weil wer kommt in der Doku natürlich vor? Kobe.
Ja, natürlich. Sag.
Du kannst einfach, ich weiß nicht, wir schauen uns mal ein paar Dokus an, und dann, wenn mal eine Doku ohne Kobe Bryant, dann nennen wir den Titel des Podcasts Die Doku ohne Kobe Bryant. Weil es ist wirklich, ich wollte dich eigentlich fragen, und zwar um euch abzuhören, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es jeder da draußen gesehen hat, die Dokumentation auf Netflix, wird Kobe gefragt, yo, wenn wir jetzt so einen All-Time-Dunk-Contest hätten, Wilkins, Jordan, Dr. J, du selber, also wird Kobe gefragt, und Winsanity, wer würde das Ding gewinnen? Also wer wäre der beste Dunker? Und Kobe überlegt halt eigentlich keine 2 Sekunden, ne, und sagt Vince Carter. Und genau in dem Moment habe ich mir dann so gedacht, Björn sitzt bestimmt vor der Doku und denkt sich, ich könnte mich nicht einfach mal in Ruhe lassen.
Ja, es ist schwierig. Ich weiß auch nicht. Ey, also ich habe vorhin mir gedacht, ich will einfach gar nicht mehr jemals über das Thema reden. Dann habe ich mir wieder gedacht, ja, und was hast du dann davon? Also ich habe einfach nicht die Antworten. Ich habe wirklich nicht die Antwort auf die Frage. Ich habe ihn natürlich gesehen in der Doku. Immer wenn ich ihn eigentlich sehe irgendwo, denke ich mir, wow, was für einen Einfluss hatte dieser Mann aufs Spiel. Also, dass wirklich keine Doku, keine Basketball-Doku ist ist vollständig ohne ein Kobe Bryant-Interview. Ist einfach so. Also gefühlt jede Basketball-Doku hat eins. Ich habe neulich mir WNBA-Highlights angeguckt. Wer sitzt natürlich an der Seitenlinie? Kobe. Also er ist halt immer präsent. Aber lass mal auf den Inhalt lieber davon eingehen. Und zwar, dass Kobe das sagt, das überrascht mich halt eben nicht, weil er weiß auch, und das hat er dann auch gesagt, so ja, Dr. J war ein Pionier, Michael Jordan war ein Pionier, aber Vince ist halt sozusagen heute. Und Vince hat, als Kobe da interviewt wurde, hatte Vince halt sozusagen den letzten Dunk-Contest von den ganzen Judges da, hatte er halt komplett dominiert. Und sowas hatte man noch nicht gesehen, diesen Dunk-Contest von Vince Carter. Und was ich auch noch sagen wollte, was damals ein Riesenthema war, und ich weiß es noch, das war genau so, als ich zur NBA gekommen bin, dieses Interview in der Halle, als er da mal so nebenbei sagt, ja, nee, ich werde nicht mehr danken und ich habe keine Lust mehr zu danken, sind auch nur 2 Punkte. Ey, das ist um die Welt gegangen. Da gab es Artikel drüber in der Basket. Ich weiß noch, das war so die Zeit, wo ich die ersten Basketballforen im Internet gefunden habe. Da war das Thema, da war das richtig Thema. Ey, Vince hat gesagt, er will nicht mehr danken. Die Raptors-Fans haben ihm das unglaublich übel genommen. Man hatte da schon dieses Gefühl von, er will weg. Und dann hat man halt das Gefühl gehabt, okay, er will sich nicht mehr für uns anstrengen. Und wenn er jetzt nicht mal mehr danken will, ja, dann können wir auch auf ihn verzichten sozusagen. Das war echt groß, dass der größte Danker der NBA zu dem Zeitpunkt gesagt hat, nö, ich habe keinen Bock mehr zu danken, sind noch eh nur 2 Punkte. Das war ein großes Ding.
Kam aber irgendwie raus, warum? Also ich kann wirklich seine Gefühlslage in diesem Interview nicht so wirklich einschätzen. Es wirkt ein bisschen trotzig, es wirkt ein bisschen genervt. Irgendwo hat er ja auch recht. In Layups sind genauso nur 2 Punkte, als wenn du das Ding halt mit voller Kraft reinstoppst. Und man muss ehrlich sein, ich spreche da aus Erfahrung, ich weiß, wie es ist. Spaß. Es ist halt einfach anstrengender, genauso wie Derrick Rose und Westbrook ihr Spiel halt irgendwann mal umgestellt haben und gesagt haben, hey,
ja, sorry, Westbrook noch nicht. Westbrook rennt immer noch mit 200 zum Korb und springt durchs Glas.
Ja. Aber sagen wir mal zumindest, er springt nicht mehr so durchs Glas wie 2016. Aber ja, gab es da irgendwie damals einen Anhaltspunkt? Hat er, weil er keinen Bock hatte? Oder hat er wirklich selber gesagt, ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ich hatte jetzt auch immer ein paar kleine Verletzungen, dass ich mich hier nicht kaputt danke.
Also alles, was ich jetzt sage, muss ich mit Vorbehalt sagen, weil ich bin nicht mehr so tief drin. Ich war mal komplett drin, ich kannte mal die ganze Story, aber ich kann sie jetzt nicht einfach so abrufen. Also soweit ich mich erinnere, es war auf jeden Fall was dran, dass dieses neue Management reinkam und Vince mit denen irgendwie nicht klarkam. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein Spieler, den er besonders mochte, irgendwie getradet wurde. Das war nach dem T-Mac-Trade, also damals hatte er, glaube ich, weniger Probleme. Aber das war schon ein Thema, dass, glaube ich, manche Spieler gegangen sind, die er behalten wollte. Und dann war es halt auch so, ich glaube, das war das erste Mal, dass Vince auch in Ungnade gefallen ist. Weil sie haben ja gesagt, Vince war der absolute Star in Toronto. Aber dann kam halt diese Serie 2001 gegen die Sixers, die in 7 Spielen beendet wurde. Und die wurde halt damit beendet, dass Vince Carter den Game-Winner auf den Händen hatte. Er hatte den Game-Winner in den Händen, hat den Wurf abgedrückt, der Wurf war zu lang und die Sixers gewinnen mit 1 Punkt. Und das ist halt eine ikonische Szene gewesen und irgendwie bezeichnet gewesen für die Raptors, weil sie ihm immer einen Vorwurf gemacht haben, dass er diesen Wurf verworfen hat, weil er am gleichen Tag bei der Abschlussfeier von seiner Uni war. Also der hat während der NBA hat er noch studiert oder irgendwelche Prüfungen hat noch gemacht und hatte dann seinen Abschluss und es war am Tag von Game 7. Und dann ist er morgens nach North Carolina geflogen, hat dort sein Degree sich geholt, hatte diese Robe an, hat die ganze Graduation-Zeremonie sozusagen gemacht und ist dann im Privatjet zurückgeflogen und hat dann halt Game 7 gespielt. Und dann hieß es immer sofort, nachdem er diesen Wurf verworfen hat, oh, Vince Carter, ja, der war wahrscheinlich müde, weil er da bei der Graduation-Feier war. Und das war ein großes Thema und ich glaube, dass Vince das nie so richtig der Franchise und auch einigen seiner Teammates und wahrscheinlich auch den Raptors-Fans nicht so ganz verziehen hat. Und dann kamen halt Verletzungen dazu und dann heißt es ständig, oh, vielleicht wird er getradet. Also da gab es dann auch schon die Trade-Gerüchte. Und ich glaube, das war einfach so eine Ansammlung von diesen ganzen Dingen. Er war nicht mehr glücklich dort. Und die Raptors-Fans waren auch nicht mehr happy mit ihm und das Management war nicht mehr happy mit ihm. Und es war einfach so ein richtiges, so ein Trotz-Interview. Weißt du, weil du bist noch der, du bist noch der Franchise-Player irgendwie von dem Team und alle gucken trotzdem auf dich und interviewen dich jeden Tag, aber du weißt genau, hinter den Kulissen wird gerade alles dafür gemacht, dass du getradet wirst und die Fans haben eigentlich auch keinen Bock mehr auf dich. Also das grob und wie gesagt so ein bisschen mit Vorbehalt, das müsste die Story in etwa gewesen sein.
Da wären wir beim Thema Motivation. wenn die Fans sich alle langweilen und natürlich auch komplett rundherum alles erneuert wird von Leitung etc. und die wollen dich traden, dann gehst du jetzt nicht gerade aufs Feld und sagst, yo, let's go, Mann, heute
100%. Stopfe ich aber.
Ja, ich muss echt sagen, also Fans können halt schon echt scheiße sein. Sorry, dass ich das mal so sagen muss, aber du reißt dir den Arsch auf und alle feiern dich.
Morgen die Headline, Max sagt, seine Fans sind scheiße. auf diesen ganzen Meme-Seiten vom 5.
Ja, auf alle Fälle. ja, aber es ist doch einfach so, wie undankbar Fans sind. Ich meine, Wayne Sanity am Anfang gefeiert und geliebt von allen und dann nach dem Trade, also den dann wirklich jahrelang auszubuhen, jedes Mal, wenn er zurückkommt. Das war eigentlich schon mein Punkt, fand ich einfach scheiße. Also er musste dann letztendlich bei den Memphis Grizzlies, hat er dann dort mal ein Spiel gehabt und dann haben sie ihm alle applaudiert. Man sieht dann auch, wie nahe ihm das ging. Du trägst es halt die ganze Zeit in deinem Herzen mit dir rum, du kannst im Endeffekt nichts machen, kannst halt nicht zu allen 20.000 sagen, jetzt hört mal auf zu buhen, musst halt einfach dein Spiel durchziehen. Aber
Seine Mom hätte ja zu allen hingehen können. Die waren ja
seine Mom hätte mal sagen können, ey, könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Mist? Aber nein, manchmal muss man sagen, dass Fans echt, also empathietechnisch, naja.
Lass mich dazu mal kurz was sagen. Und ja, zwar, gerne. Das ist auch so ein Thema, bin ich jetzt auch nicht mehr so krass drin, aber das habe ich noch im Kopf. Vince wusste, er wird getradet. Und dann ist es aber nicht passiert in dem Sommer, als er dachte, dass er getradet wird. Und dann fing die 2004er, 2005er Saison an. Er hat dann 20 Spiele für die Raptors gemacht in dieser Saison. Jetzt sage ich dir mal, im Jahr davor hat er 24 Punkte im Schnitt gemacht. Als er zu den New Jersey Nets dann getradet wurde im Lauf der nächsten Saison, hat er für die New Jersey Nets in über 50 Spielen 27,5 Punkte gemacht. Und in diesen 20 Spielen, wo er noch bei den Raptors war, wo er sozusagen seinen eigenen Trade erzwungen hat, weil er hat einfach die Leistung verweigert, hat er 16 Punkte im Schnitt gescored. Also der hat einfach eine Leistungsverweigerung gemacht. Und es gab Gerüchte, dass er in einem Spiel, was auf der Kippe steht, hat er angeblich dem gegnerischen Team das Play gesagt, was Toronto jetzt laufen wird. Die Story
kenne ich.
Genau. Ja. Und also da, ich weiß nicht, wie viel ist. Vielleicht habe ich da ein Video drüber, ich weiß es nicht, muss mal einer suchen. Weil ich erinnere mich, dass ich da eine Menge Recherche mal betrieben habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das einfach nur so nebenbei gemacht habe und nie was veröffentlicht habe. Aber da gibt es eine Menge, was damals schief lief, 2004, 2005, bei den Raptors und bei Vince. Und deswegen wurde er so krass ausgebuht, weil der hat 16 Punkte averaged bei den Raptors und dann wird er getradet und averaged 27 und ist plötzlich der beste Spieler in New Jersey. Und das hat die Leute abgefuckt des Todes in Toronto.
Ja, das ist natürlich. Ich weiß halt natürlich nicht, ob es stimmt. Falls es stimmen sollte, ist halt auch irgendwie charakterlich fragwürdig. Weil, keine Ahnung, wenn ich halt aufs Feld gehe und zock, ich bin ja nicht alleine hier. Ich würde dann immer automatisch an meine Teammates denken. Ja. Oder, keine Ahnung, vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn wir beide auch zusammen einen Podcast aufnehmen und einem von uns beiden geht es vielleicht mal nicht so gut, dann lässt du dich halt trotzdem nicht hängen. Du weißt halt, du musst mit dem anderen einfach durchziehen. Das ist jetzt nicht die gleiche Situation.
Aber stell dir vor, du wüsstest, während du den Podcast aufnimmst, hinter den Kulissen versuche ich dauernd einen anderen ranzuholen.
Mich zu traden.
Ich versuche die dauernd in einem anderen Podcast unterzubringen und den Host zu mir zu bekommen. Das wäre halt bitter.
Ja, stimmt. Ja, es ist eine schwierige, ist echt eine Charaktersache, ob man da drüber stehen kann oder nicht. Aber ja, stimmt, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er da so miserable Zahlen aufgelegt hat. Ja, es ist, und dann geht er natürlich rüber und droppt da 27 Punkte.
Das ist halt richtig asozial.
Das ist halt so richtig.
Ey, Dreierquote steigt von 32% auf 42. Wurfquote steigt. Freiwürfe, Alter, das ist auch interessant, weil Freiwürfe sind so eine psychische Sache und du musst einfach mit dem Kopf drin sein und wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. Und der hat in Toronto 69% geworfen und in New Jersey dann 81 oder 82 sogar. Also wie auch immer man es nennen will, weil 16 Punkte sind jetzt auch nicht irgendwie das Schlechteste auf der Welt, aber ja, kannst du mir einfach nicht sagen.
Wie alt war er da?
Boah, das ist Prime Vince Carter, das ist 2,28.
Ja, komm, das ist lächerlich. 16 Punkte, will ich sagen, ey, willst du mich verarschen, was machst du da draußen?
Ja. Ja. Der hatte 1, 2, 3, ich hätte dich das als Frage einfach fragen sollen, aber der hatte 3 Spiele, wo er 4 oder 5 Punkte gemacht hat für die Raptors. Ja. Nee, 5, also 4. 4 Spiele mit jeweils 5 oder 4 Punkten. Das ist halt Absturz. Der hat ein paar Mal über 20 gemacht und der Rest sind echt so 12 Punkte in 37 Minuten. Also, das war nix.
Muss jeder von euch da draußen selber, was da dahinter steckt, aber auf jeden Fall interessant. Aber das ist vielleicht auch so das Geile an so einer Doku, die verrät dir halt nicht alles, kann man sich selber ein bisschen beschäftigen und Recherche betreiben. Mhm. Was ich mir bei der Doku dann auch gedacht habe, wie krass ein einzelner Spieler, eine Franchise besteht aus 14, 15 Spielern und auf dem Feld stehen 5 Leute und es kommt ein einzelner Spieler und der hypt, egal ob das jetzt Vince Carter bei den Toronto Raptors, LeBron James bei den Cleveland Cavaliers, Giannis bei den Milwaukee Bucks, das sind Märkte, die interessieren, sorry, an alle Fans da draußen, interessieren kein Schwein. Ist einfach so. Und dann kommt ein einzelner Spieler, der so einen Hype auslösen kann, wo ich mir dann immer so denke, ey, das sind 4 andere Spieler mit auf dem Feld und der eine Spieler ist so gut, dass er marketingtechnisch, hat man ja auch gesehen, was in Toronto generell da abging, auch in der Clubmusik, was weiß ich, Szene. Mhm. Ein einzelner Spieler. Manchmal raff ich es irgendwie nicht, dass dann ein Spieler so viel besser ist als alle anderen und das reicht als, das ist ja dann auch dieser Vince Carter-Effekt, den wir ja niemals gehabt hätten, wenn Vince Carter in die NBA kommt und dankt halt nicht und droppt 12 Punkte pro Schnitt. Ja. Dann pro Game, dann interessiert ihn natürlich kein Mensch. Ne? Eigentlich wollte ich dir am Ende dieses Satzes eine Frage stellen, aber mir fällt gerade keine ein.
Ich habe gerade gemerkt, da hat richtig was gefehlt.
Ja, es ist so richtig, ich kann es irgendwie nicht fassen, weil im Endeffekt denke ich, es ist ein Teamsport, aber es reicht manchmal ein einzelner Spieler, um einen kompletten Hype auszulösen. Vielleicht einfach ohne Frage.
Ja, einfach mal so rüberwerfen. Ja, du hast recht, die NBA oder Basketball an sich ist halt ein Teamsport, wird aber sehr von den Stars getragen. Das ist einfach so. Also im Basketball hast du es eher selten, dass du sagst, boah, die sind ein geiles Team, sondern du hast eher so, ey, heute Abend spielt LeBron. Ey, heute Abend spielt Harden. Heute Abend spielt Giannis. So, Giannis ist eigentlich das beste Beispiel, weil kein Mensch, und da jetzt auch nochmal, sorry an die Bucks-Fans, aber ihr wisst es wahrscheinlich auch, kein Mensch würde sich ein Bucks-Spiel anschauen. Also, was sind da für Spieler unterwegs? Middleton, Bledsoe, George Lopez, nee, nicht George Lopez.
Brook Lopez,
Robin Lopez. Genau, das ist ein Team. Ey, hätten die Giannis nicht, hätten die kein Spiel im Fernsehen. Kein einziges Spiel im landesweiten Fernsehen. Aber Giannis bringt sie voran. Giannis ist der Giannis-Effekt in Milwaukee. Ist einfach so. Das liegt zum
einen. Ich will eine Doku haben, die heißt der Antetokounmpo-Effekt. Yes. Kann kein Mensch aussprechen.
Kannst aber sicher sein, dass das kommt. 100%. Ja. Es gibt diese schöne Szene von Giannis, da zeigt er das erste Mal seinen Eltern die neue Bucks-Arena oder überhaupt eine NBA-Arena. Ich weiß nicht mehr, ob es seine Rookie-Saison ist oder danach. Und dann sagt er so zu seinem Vater, der hat da noch gelebt, und zu seiner Mom, so, ja, guck mal, da hängen sie immer die Jerseys auf von den legendären Spielern. Und wenn ich mich richtig anstrenge oder so, dann schaffe ich es vielleicht auch mal dahin. Und jetzt heute weißt du halt, ey, die bauen dir eine Statue vor dieser Halle, Giannis. Also das ist echt, ist ganz süß. Nochmal auf deine Frage zu sprechen, ich meine, darauf springen wir Leute halt an. Also darauf springt halt die Menschheit an. Wir stehen auf Charisma. Ich meine, in der Politik ist es doch das Gleiche. Also kein Mensch weiß, was Obamas Politik überhaupt war oder was er überhaupt gemacht hat. Aber die Leute haben einfach Obama abgefeiert. Und genauso gibt es heute irgendwelche Red Wing Spackos, die denken, wow, Trump ist die Wiedergeburt von Jesus. Und dann hängen sie ihm an den Eiern. Also die Leute lieben halt Charisma und Vince hatte unglaubliches Charisma. Und das Schöne an Vince war, im Vergleich zu vielen anderen aus den 2000ern, weil wenn du dir Iverson anguckst, wenn du dir einen jungen Kobe anguckst, die damals so die Gesichter der NBA waren, auch T-Mac, die galten halt sehr arrogant. Also es war nicht so, dass die sehr gut mit allen standen und die hatten alle ihre Probleme mit den Medien und auch mit ein paar Fans und so. Vince Carter war ein super zugänglicher, netter, offener Mensch. Er war nie wirklich dieser Superstar. Und ich finde, das siehst du auch, nachdem er dann getradet wird aus Toronto. Er war danach ja nie wieder wirklich ein Superstar. Also er war nie mehr der eine Franchise-Player. Keiner denkt an die New Jersey Nets und denkt sich, ah ja, Vince, weißt du noch diese paar Vince-Jahre? Nein, daran denkst du nicht. Du denkst an, ah ja, Jason Kidd, Vince Carter, Richard Jefferson. Der war nie wieder dieser Franchise-Player. Und ich glaube, ihm lag das auch nicht so richtig. Und deswegen war er aber in der Zeit, als er das war, bei den Raptors, war er deshalb so zugänglich und hat deswegen auch diese Stadt irgendwie so abgeholt. Weil die Kanadier sind ja auch eher bescheidene Leute. Die Kanadier sind weniger wie die Amis, so alles nach außen tragen und guck mal, wie krass wir sind. Die sind eher europäisch angehaucht von der Mentalität her oder ja, so deutsch, würde ich fast sagen. Und dass da ein Vince Carter kommt, der das perfekte Poster-Child dafür ist und dann aber natürlich auch die Leistung bringt, um die Leute trotzdem zu begeistern. Das war halt die perfekte Hochzeit letztendlich zwischen einem Spieler und einer Franchise. Hättest du Iverson dahin geschickt, ich weiß nicht, ob das geklickt hätte.
Ja. Weil du gerade vorhin angesprochen hast, eine Franchise, wenn es darum geht, die keinen einzigen Star hatte, wo man gesagt hat, nur deswegen schaltet ein, waren halt Spurs. Weil das ist mir gerade so im Kopf, ja, Tony Parker, stimmt. Danny Green, Ginobili, Kawhi Leonard, Tim Duncan, da war es wirklich das komplette Team, aber ansonsten hast du meistens echt, ja, ein, zwei Spieler, wegen denen du einschaltest. Ich muss sagen, ich finde es unfassbar schade, dass wir dieses Projekt da nicht sehen konnten, T-Mac und Vince Carter, über mehrere Jahre, weil T-Mac sich gedacht hat, yo, ich bin da irgendwie im Schatten, ich kriege irgendwie nicht genügend Minuten, war einfach unfassbar schade, weil ich glaube, ja, kannst du jetzt natürlich nicht sagen, ob die beiden gemeinsam es vielleicht dann irgendwie gepackt hätten, einen Ring zu gewinnen. So stehen jetzt beide ohne Ring da. Ist eigentlich krass, wie viele Stars und Legenden es gibt, die nie einen Ring gewonnen haben. Bei Vince Carter wird es, glaube ich, nicht mehr klappen. Und bei T-Mac, wollen wir vielleicht da ganz kurz zum Abschluss drüber quatschen. Das war auch noch ganz kurz ein Teil der Doku. Auf jeden Fall Tracy McGrady, habe ich gerade eben schon gesagt, bekam nicht so viele Minuten wie Vince. Er wollte dann aus dem Schatten raustreten, ist dann zu den Orlando Magic, ist da dann halt explodiert. Was glaubst du, was hätten die beiden überhaupt? Ich habe leider nicht so viele Spiele gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen kann ich das nicht zu 100% beurteilen. Oder haben die sich gegenseitig sogar im Weg gestanden?
Das ist gar nicht so die Frage erstmal. Das Problem war eher, dass dass Tracy einfach wirklich zu wenig Minuten bekommen hat. Also der Coach von den Raptors war einfach kein großer Fan von ihm und der hat auch immer das so kommuniziert in Richtung Tracy, nee, Vince ist unser Star, stell du dich mal hinten an. Also T-Mac kam absolut nicht mit diesem Coach klar, Butch Carter hieß er, glaube ich, ja. Und das war ein Riesenthema, die waren dann zusammen in den Playoffs, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich glaube sogar, dass der T-Mac dann doch relativ viel gespielt hat. Ich guck mal gerade. Ja, T-Mac war dann zweitbester Scorer mit 17 Punkten. Genau, der war halt so ein Allrounder in der Serie. Der hatte 17, 7 und 3 und Vince hatte 19, 6 und 6. Also die beiden haben sich eigentlich, ja, ich würde sagen, schon ganz gut ergänzt. Gut, die hatten beide unfassbar schlechte Wurfquoten. Ich habe selber jetzt nicht 20 Spiele von denen gesehen, also keine Ahnung. Ich stelle es mir mal schwierig vor, wenn du zwei Wing-Player hast, die letztendlich halt beide den Ball brauchen. Deswegen war ich auch immer skeptisch diesem Kawhi und Paul George Experiment gegenüber. Oder wenn du zwei starke Point Guards hast, so wie in Houston mit Westbrook und Harden, die spielen halt jetzt eine komplett andere Art von Basketball, wo sie Westbrook als Point Guard einfach auf Power Forward stellen und so. Deswegen ist das ein bisschen anders. Aber jetzt in der damaligen NBA, wo halt sehr, sehr viele Isolations gespielt wurden, wo ganz langsamer Basketball auch gespielt wurde, Mitte der 2000er, wenn du da jetzt zwei balldominierende oder balldominante Flügelspieler nebeneinander stellst, weiß ich nicht. Und vor allem, also Vince war natürlich ein guter Scorer, aber Vince war so bei den Raptors, glaube ich, so ein 22 bis 24 Punkte Scorer. McGrady war ja ein 28, 30 Punkte Scorer. Und ich glaube, McGrady war eben auch sehr geprägt von dieser Zeit damals und der wollte einfach ein Superstar sein. Der wollte einfach wirklich der Topscorer der NBA sein. Der wusste, er hat das Talent dafür. Und Vince hat es, glaube ich, nicht so darauf angelegt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass das früher oder später zu Problemen geführt hätte, weil Vince wäre wahrscheinlich mehr in die Richtung, ey, ich will gewinnen gegangen. Und T-Mac für die ersten paar Jahre zumindest, yo, ich will erstmal hier die
Superstar, Topscorer.
Genau, Topscorer sein. Hat er ja auch gesagt. Er meinte doch, er ist nach Toronto gezogen, also T-Mac wurde ja ein Jahr vorher gedraftet und dann meinte er ja auch, ey, ich hatte auf einmal ein paar Millionen Dollar auf meinem Bankkonto, ich war 18 Jahre alt und bin alleine nach Toronto gezogen, ich habe überhaupt, also Basketball, meinte er so, war auf jeden Fall die zweite Priorität in meinem Leben. Also der wird es erstmal haben krachen lassen und es wird er auch bei Orlando gemacht haben, als er dann da war. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die beiden nebeneinander gut koexistiert hätten. Oder einer von beiden hätte krass zurückstecken müssen. Und die Raptors-Franchise hätte immer gesagt, das soll T-Mac machen. Und deswegen ist T-Mac halt gegangen.
Ja. Ja, ich finde es trotzdem immer, ich finde es interessant, wie sowas, vor allen Dingen, wie hätten sich Spieler auch nebeneinander entwickelt. Ich habe vorgestern habe ich ein Video gemacht, und zwar, was wäre gewesen, wenn Westbrook, Harden und Kevin Durant damals zusammengeblieben wären. Ja. Dann sagen automatisch alle, so wie wir die Spieler heute kennen, ja, das hätte nicht funktioniert, die hätten sich gegenseitig den Ball weggenommen, aber man schließt immer so komplett aus, dass sich ein Spieler ja auch weiterentwickelt. Also, dass man dann vielleicht auch mal sein eigenes Ego, klar kann man jetzt sagen, das sind alles drei Superstars, da wird sich jetzt kein James Harden hinstellen und sagen, ja, gut, dann gebe ich den Ball halt jetzt mal nicht so viel ab. Aber trotzdem hätte ich da gerne mal bei Winsanity und T-Mac die Entwicklung gesehen. Aber das sind lauter so hätte, Fahrradkette. Werden wir niemals sehen und wissen und erfahren. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, nach der Doku sagen und jetzt auch nach dem letzten Jahr mit Kawhi Leonard, die Raptors sind jetzt, glaube ich, letztendlich in der NBA angekommen. Es hat zwar lange gedauert und ich könnte jetzt abschließend eine Frage stellen, die ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Als ich die Doku mir reingezogen habe, habe ich überlegt, wer ist denn jetzt der All-Time-Raptor? Also ist es Winsanity, ist es DeMar DeRozan? Oder dann kommen Leute mit, ja, was gibt's da zu diskutieren, Kawhi Leonard ein Jahr Titel geholt, wer weiß, ob Toronto in den nächsten 20 Jahren wieder einen Titel holt. Das finde ich so, ich kann es gar nicht beantworten, weil es sind komplett drei unterschiedliche Spieler, unterschiedliche Zeiten und du hast unterschiedliche Cases. Deswegen bin ich da gar nicht so ein großartiger Fan davon, da direkt eine Antwort drauf zu geben. Aber hast du, wenn du an Toronto denkst, an welchen Spieler denkst du als erstes?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich an Vince. Und ich hätte es auch so beantwortet. Also der beste Spieler, der je für die Raptors gespielt hat, ist Kawhi Leonard. Ohne Frage. Der wichtigste Spieler ist auf jeden Fall Vince Carter oder der ikonischste, der, an den du halt denkst. Also der hat einfach diese Franchise groß gemacht. Aber war ja auch interessant, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das war, glaube ich, das Einzige, wo ich mir dachte, ah, krass. Kevin Durant meinte in dem Interview, dass er früher ein Raptors-Fan war und zwar wegen Vince Carter. Er hat einfach Vince gefeiert, das fand ich krass, weil er halt aus den Staaten kam und da geboren ist und relativ wenig mit Kanada wahrscheinlich zu tun hatte. Aber wenn man halt auch nicht vergessen darf, dieses Gespann aus Lowry und Rosen hat die Raptors halt erst wieder wirklich groß gemacht. Also die Raptors haben ja in der Chris-Bosh-Ära haben die ja gar nichts gerissen. Oder so gut wie gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt ein Jahr in den Playoffs waren. Ich glaube, so gut wie gar nicht. Und erst als dann DeRozan und Lowry kamen, waren die Raptors für so ein paar Jahre wieder ein Thema. Natürlich dann immer geklatscht worden von LeBron, klar, LeBronto. Aber das hat die Raptors erst wieder so richtig groß gemacht. Und dann kam halt Kawhi und hat übernommen. Aber das darf man auch nicht so. Also die Raptors waren davor kein Scheiß-Team. Die Raptors waren ein sehr gutes Team, das halt jedes Jahr am besten Spieler der Welt gescheitert ist. Und dann haben sie DeMar DeRozan, einen All-Star-Spieler, mit Kawhi Leonard, einem, ja, Top, was auch immer, Top 3 der Liga-Spieler ersetzt. Und dadurch haben sie halt den Titel gewonnen. Also die waren schon ein gutes Team auch davor. Aber der beste Raptor ever ist auf jeden Fall Kawhi Leonard. Der wichtigste Raptor ist Vince Carter. Und die zwei Raptor, die am wenigsten Credit kriegen, ihn aber verdienen, sind Lowry und DeRozan. So würde ich es staffeln.
Man muss ja auch ehrlich sein, auch wenn Kawhi Leonard da natürlich überragend gespielt hat. Ich bleibe bei der Meinung, wären die Warriors fit gewesen, hätten die ja, niemals den Titel ja. geholt.
Ja, es mit einem fitten KD, alle gesund. Ja.
Ich werde nie vergessen, wie KD da zurückkam in dem Spiel, wo er sich dann auch leider ja wieder verletzt hat und ballert dir direkt 4 Dreier und davon waren 2 ins Gesicht von Kawhi Leonard, die ja. er nicht enger verteidigen kann. Du brauchst manchmal auch Glück, um den Titel zu gewinnen. In dem Fall ist natürlich Wahnsinn. DeMar DeRozan wird abgegeben, Kawhi Leonard wird geholt und er holt im ersten Jahr den Titel. Ist vielleicht müsste man DeMar DeRozan mal drüber. Vielleicht wird er irgendwann mal darüber sprechen, was für ein absolut scheiß Gefühl das ist. Oder ja, ob er dann vielleicht.
Ich habe mir gestern Kawhi Leonard Defense Highlights angeschaut und das war bitter, weil es da eine Szene gibt aus den Playoffs, Spurs gegen die Raptors. Nee, das kann gar nicht Playoff sein. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Spiel. Und die Intensität ist krass und die Halle ist mega laut in Toronto. Und dann will DeRozan, will über die Mittellinie dribbeln und wird verteidigt von Kawhi. Und dann doppelt ihn Lowry. Also dann kommt Lowry praktisch sein bester Freund. Und Kawhi und Lowry nehmen DeRozan den Ball ab in Toronto, in seiner alten Heimatstadt. Und Kawhi, der für ihn getradet wurde, rennt auf die andere Seite, slammt den Ball und die Halle explodiert und DeRozan liegt da am Boden in einer Spurs-Uniform. Da wüsste ich gerne mal, wie er sich gefühlt hat. Also das ist echt...
Bestimmt nicht geil.
Nee, das ist glaube ich, als würdest du deiner Ex-Freundin beim Sex mit einem anderen zuschauen. Und sie wird dir noch sagen, wie gut es ist. Also das ist schon Next-Level-Scheiße.
Mir fallen gerade einige Podcast-Titel ein.
Bisschen ja. Clickbait.
Ja, aber an sich freut es mich jetzt erstmal, dass die Toronto Raptors komplett angekommen sind in der Liga, haben jetzt auch noch ein extrem starkes Team. Ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen, wenn es ist total.
Was glaubst du, ist ein Titel dieses Jahr wert? Was glaubst du, nehmen wir den Titel dieses Jahr? Meinst du, wenn jetzt LeBron gewinnen würde, würden die Leute sagen, ah krass, LeBron hat sogar gewonnen, jetzt in diesem unbezwingbaren Szenario? Oder würden die Leute sagen, ja gut, der Titel ist ein Scheißwert, also den zählen wir halt gar nicht. Was glaubst du, sagen die Leute eher? Einfach nur eine Vermutung, musst es gar nicht groß begründen.
Ich glaube, dass der Titel viel wert sein wird. Ich glaube, dass der Titel... Erstens, in der Historie vom Basketball wird dieser Titel immer erwähnt werden. Ne? Es wird, egal wer diesen Titel in diesem Pandemiejahr gewinnt, in 10 Jahren werden sie zurückkommen. Damals 2020, Champion Lakers mit LeBron James, weißt du noch. Yeah. Ich glaube, es ist manchmal so gar nicht so wichtig, was überhaupt für ein System gespielt wird oder wie am Ende das ausgespielt wird. Das wird in NBA History, wird das eines der Jahre sein, über das man immer sprechen wird und sich erinnern wird. Deswegen, ich glaube, der Titel wird... Für die Fans wird es schwierig sein, weil man kann, glaube ich, noch nicht so wirklich einschätzen, wie fühlt sich's an in der leeren Halle. Ich kann es vom Fußball jetzt schon mal sagen, es fühlt sich extrem komisch an. Ich weiß aber nicht, wie es beim Basketball ist. Ich glaube aber trotz allem, dass der Titel einen verdammt hohen Stellenwert hat. Das ist nur mein persönliches Gefühl.
Ja, ich bin überrascht. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich tendiere. Also es kommt, glaube ich, total darauf an, welches Team gewinnt. Wenn jetzt zum Beispiel die Rockets gewinnen, glaube ich, ticken die Leute aus. Wenn das jetzt ein Do-or-Die-System ist und die Rockets erwischen einfach eine geile Streak irgendwie von 3 Spielen und ballern 3 Teams raus und gewinnen den Titel, die Leute werden so eskalieren, die werden diesen Titel nicht anerkennen. Wenn das jetzt aber wenn da jetzt Serien gespielt werden und es ist wirklich eine geile Serie und es wirkt alles wie ein normales Playoff-Spiel oder eine Playoff-Serie und am Ende gewinnen die Lakers, dann glaube ich, sagen die Leute, ja, war trotzdem ein fairer Kampf. Also da bin ich mal gespannt. Aber ich wollte was sagen zu dem Fußballthema. Ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie die Leute da jetzt irgendwie ein Problem damit haben. Also jetzt unabhängig davon, dass überhaupt wieder Ligabetrieb herrscht, das kann man natürlich debattieren. Aber dass Leute jetzt sagen, nee, das gucke ich nicht, das macht ja keinen Spaß. Also bist du Fan vom Sport oder bist du Fan von der Atmosphäre? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich guck mir einen NBA-Spieler auch auf einem Streetball-Court an. Ich guck Chris Paul auch bei einem Workout zu, wenn es sein muss, wenn ich nichts anderes bekomme. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Sogar ich, weil ich auf krassem Sportentzug bin, habe ein bisschen Bundesliga geguckt und für mich war das einfach cool. Ich habe mir das einfach gerne angeschaut und genauso wird es beim Basketball sein. Natürlich ist es anders, Aber dass da Leute sagen, nee, das gucke ich nicht, weil da sind keine Fans. Also was? Dann bist du für mich auch kein Sportfan. Dann bist du ein, was weiß ich, ein Gelegenheitsfan oder ein Atmosphäre-Fan.
Mainstream.
Ja, Mainstream. Also das ist ja komplett lächerlich zu sagen, nee, das finde ich nicht gut. Das sind die gleichen Spieler. Das sind die gleichen Spieler, die gegen die gleichen anderen Spieler spielen. Du bekommst noch viel mehr mit. Du hast das Gefühl, viel näher dran zu sein. Es ist anders, ja, das gebe ich gerne zu. Es ist absolut anders. Aber ich gucke mir auch die Basketball-Bundesliga kommt ja zurück, habe ich zumindest gelesen, ich glaube am 6.
In 6. zwei Wochen. In ja, zwei, genau. Tag weiß ich nicht genau, in zwei Wochen, ja.
Weißt du zufällig, wenn du schon Bescheid weißt, weißt du zufällig das Format, in dem die zurückkommen? Weißt du, was passiert?
Ich weiß bis Turnier und auch nicht so, wie es normalerweise stattfinden würde, aber kann ich dir gerade nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie viele Spiele die spielen. Ich glaube, die spielen bloß 3 Spiele in der Serie.
Okay, macht aber auch total Sinn, verkürzte Serien zu spielen. Aber da, schau mal, also das ist jetzt der erste Basketball, den wir dann wieder bekommen. Ja, da kannst du aber drauf wetten, dass ich da davor sitze und mir das angucke.
Absolut.
Also ich mach da jetzt das Spiel nicht an, weil ich sage, nee, da fehlen mir jetzt aber schon die Trommler. Das geht mir auch im Arsch vorbei, ob die Trommler da sind oder nicht. Also was ist das denn?
Ja, nee, also ich glaube tatsächlich, war jetzt der zweite Bundesligaspieltag. Erster war echt komisch, jetzt war Bayern gegen Dortmund. Da habe ich schon...
Das habe ich nicht gesehen, wie war das? Wer hat gewonnen?
Bayern hat 1-0 gewonnen. Und Okay. Ich muss sagen, ich habe es schon viel mehr gefühlt. Also ich bin voll damit klargekommen. Ich finde es cool zu hören, was schreien die denn rum? Und dann auch einfach mal zu sehen, irgendwie die Intensität vom Spiel wirkt auf einen mehr, als wenn, und vor allen Dingen, ich bin so happy, wenn dann irgendwann ein Foul stattfindet und dann pfeifen nicht 20.000 los, wenn es überhaupt komplett unnötig ist. Ja. Also kann man es auch ein bisschen so sehen, dass die ein paar Leute nicht auf den Sack gehen können. Ja. Und ich glaube, im Basketball, wir werden uns am Anfang schwer tun, weil wir es einfach nicht kennen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir innerhalb von einer Serie uns daran gewöhnt haben und uns dann freuen über jedes einzelne Spiel, wenn es überhaupt eine komplette Serie dauert. Ey, weil ich glaube, die Intensität, die wird für uns eine andere sein. Und klar, besonders in der Halle, wenn du selber Playoffs zockst, es wird dir natürlich fehlen, dass sich die pushen und auch Defense schreien und alles Mögliche. Ey, aber zu hören einfach, wie die... Er wird auch interessant sein, ne? Kannst ja nicht einfach Blades rumschreien, brauchst du irgendwelche absoluten Codenames oder keine Ahnung, was jetzt laufen wird, weil es kann ja jeder hören. Ich bin gespannt, ich freue mich, ich werde mir auch die BBL reinziehen. Wahrscheinlich habe ich gerade eben auch alle BBL-Fans da draußen sagen, Max, hast wieder keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist eine Serie von 3, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Ja, würde Sinn machen. Aber was auch noch ein Thema ist, vielleicht wird gerade vielen Fußballfans klar, okay, ohne Fans ist das Spiel halt ziemlich langweilig. Also vielleicht ist einfach dieser Sport nicht so geil, wie die Leute immer denken.
Der Sport ist nicht so geil, nee.
Also auf jeden Fall nicht so schnell. Ja. Du gehst halt, das hat mich eh immer verwundert, dass die Masse auf so einen Sport geht. Also dass die Leute dann nicht eher Handball oder so feiern. Lass es eine europäische oder deutsche Sportart sein. So. Lass es Handball sein. Da geht es ständig auf und ab. Die Leute prügeln sich. Es wird der Ball mit 200 km/h geworfen. Es ist immer Action. Es ist immer stressig irgendwie. Also das wundert mich, dass die Leute so auf Fußball oder die breite Masse so auf Fußball gegangen ist. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass du halt die ganze Zeit warten musst. Und wenn es dann aber passiert, wenn dann das Tor fällt, dann ist es halt, als hättest du gerade eine WM gewonnen. Also dann ist halt echt so ein Befreiungsschlag. Und ich glaube, dieser Dopamin-Rush, der dann da freigesetzt wird, der bringt die Leute letztendlich erst zum Fußball. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich schaue mir Sport so oder so auf dem höchsten Niveau immer gerne an. Und im Basketball, in unserem Fall, passiert halt ständig was. Das ist halt das Schöne. Da ist ein Turnover, da ist ein Dunk, da ist ein Dreier, da ist ein Pick and Roll. Da passiert halt dauernd was. Und wenn die in der gleichen Zeit dreimal den Ball im Mittelfeld hin und her passen und dann zurück zur Abwehr und dann zum Torwart, ja, natürlich sitzt du dann da und denkst dir, ja, okay, ist schon geiler mit 5 Bier im Stadion. Ja, also ja. No offense an alle Fußballfans da draußen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich was Falsches gerade sage.
Nee, sagst du nicht. Es ist einfach so. Ich habe ja selber jahrelang Fußball gespielt und Fußball ist sehr, sehr viel Emotionen. Besonders auch für die Fans, wenn ein Fehlpass passiert, keine Ahnung, die Leute, oh, oder dann, ja, dann ja, macht genau. irgendjemand eine Mega-Aktion, dann wird applaudiert. Es gibt einen Foul, alle pfeifen. Du kriegst eigentlich im Fußball alle 30 Sekunden irgendeinen emotionalen Verstärker, egal ob negativ oder positiv. Und davon lebt der Fußball so krass, wie du hast es richtig schön beschrieben. Beim Tor kommt dann eigentlich die ultimative Befreiung. Ja, wir können jetzt nicht bei jedem Korb ausflippen, weil dann bin ich nach 4 Vierteln bin ich so tot wie LeBron James. Bei uns ist es halt mehr einfach, ah, jetzt passiert das, gute Defense, der Spielzug. Es ist mehr Variation drinnen, auch Emotionen, besonders in den Playoffs. Aber Fußball, muss man ehrlich sein, wenn jetzt nicht gerade eben Bayern gegen Dortmund spielt, wo es auch taktisch und von der individuellen Klasse sehr hoch, wo sehr professionell gespielt wird, dann ist es einfach auch viel, ja, Fans und einfach nur Emotionen. Ja, da flippt jetzt nicht jemand aus, wenn da jetzt Köln gegen Düsseldorf spielt. Das ist jetzt vom Niveau her einfach dann nicht so, dass man sagt, krass, das holt mich jetzt ab, weil es einfach schön zum Anschauen ist. Ja, dann fehlt natürlich das Ganze drumherum. Ja, aber im Endeffekt, das ist das, womit wir jetzt gerade eben uns beschäftigen müssen. Ich bin total bei dir. Man muss die Situation annehmen. Ich freue mich, wenn der Basketball losgeht. Ich werde mir das auch so reinziehen, weil am Sport an sich ändert sich natürlich nichts. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken habe, dass wir vielleicht ein oder zwei oder drei oder sogar mehr Stars vielleicht nicht sehen werden, die dann sagen, hey, pass auf, das ist mir zu heikel. Ich hoffe, es trifft jetzt nicht die absoluten, wobei es ist im Endeffekt.
Es kommt halt darauf an, für wen es sich lohnt. Also Damian Lillard hat, glaube ich, gesagt, er wird nicht spielen. Und es macht ja auch Sinn, weil wenn es wirklich, also wofür sollte der zurückkommen? Wenn die jetzt keine Chance haben auf die Playoffs, dann macht es ja keinen Sinn, 3 Regular Season Games zu spielen und dann wieder heimzufahren. Weil da riskierst du eine Ansteckung und du riskierst eine Verletzung. Warum solltest du das tun? Das wird interessant zu sehen.
Absolut. Aber ich glaube, wir kriegen die nächsten 2 Wochen kriegen wir Antworten. Da bin ich mir 100%ig sicher. Dann wissen wir, wie es weitergeht. Was ich noch sagen möchte, Sweet 16, ich feiere das Format. Ich verstehe aber nicht, warum man jetzt Corona dafür braucht, um dieses System einzuführen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn gerade eben. Weil jetzt jeder mit Sweet 16 kommt, habe ich schon immer gesagt, finde ich geil, weil man dann auch einfach nochmal ganz andere Paarungen hat. Aber jetzt, also was löst ein Sweet 16 jetzt, was löst das für ein Problem? Also warum können wir da nicht ganz normal West und East dann gegeneinander spielen lassen? Also was bringt mir das im Endeffekt? Das ist so die Frage, die ich mir dahinter stelle.
Ja, vielleicht einfach mal die Chance nutzen. Einfach die Gunst der Stunde, weil du hast halt jetzt mal alle Teams beisammen. Ja. Die sollen ja alle an den gleichen Ort kommen. Und wenn dem so ist, dann kannst du halt auch mal durchmischen. Aber dann ist zum Beispiel wieder so, dann können Leute wieder sagen, ja, guck mal, der hatte einfach Glück mit den Auslosungen. Der hatte 3 Teams aus der Eastern Conference und dann ein Team noch mal aus der Eastern Conference im Finale. Der Titel zählt gar nicht. Also das wird spannend zu sehen, wie das am Ende alles aussieht. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall geschichtsträchtig. Ich finde es cool, dass wir da dabei sind, dass wir einfach das miterleben, dass wir das hier dokumentieren, wie wir beide drüber denken. Das ist schon cool. Also in 10 Jahren kann man da vielleicht drauf zurückblicken, falls irgendjemand diese Podcast-Folgen sichert, weil ich lösche die immer bei mir auf dem PC.
Also ich auch.
Ich habe die gar nicht. Also an alle da draußen, ladet euch die mal runter. Ja, und dann sehen wir mal. Aber Max, ey, ich muss jetzt der Assi sein, ich muss gehen.
Ich muss auch gehen.
Ich kann gar nicht so lange recorden heute.
Ja, weil du die ganze Zeit immer noch was sagen musst, Mann.
Ja, als ob, Alter.
Nein, Spaß. War cool. War ein gemischter Podcast, ein bisschen über die Doku, aktuelle Situation in der NBA, Raptors, Vince Carter. Wir versuchen euch für nächste Woche über Insta und Discord, genauso wie über Patreon, mitzuteilen, welche Doku wir angucken. Weil ich glaube, es ist mal ganz cool, wenn jemand Zeit hat, kann er sich die Doku dann auch anschauen und ist dann vielleicht ein bisschen mehr mit drin. Falls ihr es noch nicht angeschaut habt, schaut es euch an. Vince Carter, es dauert nur 1 Stunde, ist trotzdem ganz cool anzuschauen.
Ein paar Ecken und Kanten haben gefehlt. Das wollte ich noch sagen. Also an manchen Stellen dachte ich mir echt, ja, okay, haben wir jetzt jemals einen Konflikt hier drin oder feiern wir uns jetzt einfach nur 1 Stunde, weil wir die Raptors sind? Das hat mich ein bisschen gestört. Und dann guck mal noch, wie geil Drake ist und guck mal, der Producer, den gibt's auch und guck mal, der 3 Nummer 1 Hits produced und so, das ging mir irgendwann ein bisschen auf den Sack, dieses guck mal, wie geil Toronto ist, aber sei es drum, also, ja.
Ja, kann man sich schon mal, aber es ist jetzt keine 10 von 10, ich würde vielleicht so 6,5 von 10 oder so geben. 7, wenn ich nett bin.
Ja, ich sag auch 7.
Genau. Ist auch einfach zu kurz. Naja. Genau. Okay, Leute. Ansonsten nächste Woche Mittwoch wieder. Bleibt sauber, passt auf euch auf und seid stark. Bald geht's wieder weiter mit Basketball. Erstmal mit der BBL, dann mit NBA und jetzt, damit Björn dann auch weitermachen kann und ich weitermachen kann, sind wir beide raus. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Mittwoch. Ciao.
Ciao.